Ja, also ich glaube, man muss da wirklich ein bisschen Aufklärung betreiben bei den Eltern, dass sie die Noten nicht so wichtig und nicht so ernst nehmen. Für mich ist tatsächlich das Inhaltliche wichtig. Habe ich das Gefühl, das Kind hat das verstanden, hat das gelernt. Und wenn ich das habe, dann ist die Note eigentlich total egal.
Herzlich willkommen bei Hey Familie, dem Familienpodcast von DM Glückskind. Hier sprechen wir mit Expertinnen und Experten über Themen, die uns als Eltern wirklich bewegen. Wir, das sind Hebamme und Journalistin Kerstin Lücking und Reporterin Dorothee Dahinden. Hey Familie wird präsentiert von Pampers, deinem zuverlässigen Partner für eine gesunde und glückliche Babyentwicklung.
Der Puls geht hoch. Alle werden nervöser, lauter, aufgeregter. Das Kind schreit, verzweifelt. Ich kann das nicht. Ich will das nicht. Das Elternteil antwortet viel zu laut und ungeduldig. Aber ich hab dir das doch gerade erklärt. So schwer ist es doch nicht. Ergebnis? Tränen. Die Aufgaben sind nicht erledigt. Dafür liegt das Rechenheft zerknittert auf dem Boden und wir selbst wollen aus lauter Verzweiflung am liebsten in die Tischkante beißen. Dabei naht doch die nächste Mathearbeit schon übermorgen.
Wir sagen mal so, herzlich willkommen am Esstisch vieler Familien. Wenn wir als Eltern wirklich helfen wollen, aber an unserer eigenen Ungeduld scheitern, eben weil unser Kind dicht macht, die Vokabeln offenbar nicht lernen möchte und wir selber nicht verstehen, warum es die Aufgabe immer noch nicht versteht. Aber wie lösen wir solche Situationen? Was hilft, wenn es beim Lernen oder in der Schule nicht so läuft? Was machen wir, wenn unsere Kinder Schulstress, Notendruck oder Hausaufgabenfrust haben? Und können wir unseren Kindern das Lernen beibringen und auch bei Bocklosigkeit Freude an der Schule vermitteln?
Fragen, die wir natürlich keiner anderen als Caroline von Saint-Ange stellen. Ihr kennt sie ganz bestimmt, liebe Hörerinnen und Hörer. Caroline ist Lerncoach und in Social Media extrem erfolgreich. Und wir freuen uns total, dass sie hier ist, liebe Caroline. Herzlich willkommen.
Vielen lieben Dank für die Einladung.
Caroline, du thematisierst ja Fehler im Schulsystem, nimmst letztendlich auch jedes Meile-Bewertung unter die Lupe und du kritisierst vor allen Dingen, dass, und das auch finde ich zu Recht, dass zu wenig Geld in Bildung investiert wird. Welchen Blick hast du denn auf die Schule heute und was denkst du auch, was braucht die Schule?
Ja, also ich glaube, die Schule ist leider wirklich sehr krank gerade. Mhm. Ich kenne sehr viele Lehrkräfte und die allermeisten pusten aus dem letzten Loch. Lehrermangel ist ganz was Schlimmes für Lehrkräfte, weil unterrichten, Kindern was beibringen, das ist nicht so, wie wenn in einer Fabrik ein paar Arbeiter fehlen. Ja? Dann wird halt weniger produziert. Okay, aber in der Schule sitzen ja die Kinder trotzdem. Es ist ja nicht so, dass man dann morgens sagt, so, ihr 10 geht jetzt nach Hause, weil wir haben nicht genug Lehrer. Nee, die sitzen da trotzdem. Und das sind ja Menschen, kleine Menschen mit Bedürfnissen und Wünschen und Gefühlen. Und die Lehrkräfte sind keine Roboter. Die wollen ihren Job gut machen. Die wissen, wie wichtig das ist. Die wissen, was für diese Kinder da auf dem Spiel steht. Das heißt, die geben sich irrsinnig Mühe, aber sind überfordert. Und wenn das lange anhält, und das war natürlich durch die Corona-Pandemie jetzt wirklich sehr, sehr lang, dass diese Überforderung geblieben ist und dann direkt an Corona anschließend kamen dann sozusagen die ganzen ukrainischen Kinder, die kein Deutsch können, also nochmal irgendwie wahnsinnig viel mehr Arbeit, hat einfach dazu geführt, dass die nicht mehr können. Und das ist ganz schlimm, weil wenn jemand nicht mehr kann, das weiß man ja von sich selber, dann rastet man aus, dann wird man gemein, dann gibt man sich nicht mehr so viel Mühe oder man wird einfach krank, ist dann auch, fehlt dann auch im System. Und das alles führt dazu, dass die Kinder in weniger Unterrichtszeit aber den gleichen Stoff managen müssen, weil der muss ihnen beigebracht werden, Vergleichstests und so weiter und so fort. Und die erleben dann eben auch diesen Stress. Und dann kriegen sie auch natürlich den Stress von Eltern, die auch Erwartungen haben und natürlich auch das Beste für ihr Kind wollen und wollen, dass es gut durch die Schule kommt. Und deswegen erlebe ich Schule gerade einfach nicht als einen Ort, wo alle gerne hingehen. Und das müsste es aber sein, damit dort Lernen gut gelingen kann. Ich sehe trotzdem, leider hat man jetzt auch in der PISA-Studie gesehen, dass wir haben wir haben ein Drittel der Kinder, die nicht richtig rechnen können, ein Viertel, die nicht richtig lesen und schreiben können. Das sind dramatische Zahlen. Die sind sehr schlecht für uns als Gesellschaft. Wir haben aber auch einen Verlust an Exzellenz. Also in den Gymnasien sind die, die sozusagen exzellent sind, da hat sich die Gruppe auch noch mal halbiert. Und das ist auch nicht gut. Deswegen habe ich das Gefühl, wir stecken in einer totalen Krise. Ja? Wir sind nicht in der Lage, die Basic-Fertigkeiten beizubringen. Wir verlieren aber auch dadurch, dass unser Gymnasium die neue Gesamtschule geworden ist. Ja? Also die meisten Kinder gehen aufs Gymnasium. Das heißt, eigentlich ist unser Gymnasium jetzt die Hauptschule, weil der Hauptteil der Kinder geht dorthin. Es funktioniert aber eher noch wie früher. Und die Lehrer sagen die ganze Zeit so, hey, früher war das so und da war das und das der Standard. Können wir jetzt aber nicht mehr halten, weil eben wir so eine große Bandbreite hier haben. Das heißt, das ganze System funktioniert nicht mehr so richtig. Ja? Wir können dann irgendwie nicht mehr die Exzellenz ausbilden und schaffen aber auch nicht mehr sozusagen bei den schwächeren Schülern, die zu fördern. Und deswegen bräuchten wir meiner Ansicht nach einen anderen Ansatz, einen viel individuelleren, der dann auch menschlicher ist.
Ich musste gerade bei deinen Worten an meine Grundschulzeit denken. Das war halt in den 80ern und wir hatten einen Lehrer, der absolut neu unterrichtet hat für seine Zeit. Es war mit... Wir konnten so eigenständig arbeiten mit Karteikarten, haben super viel experimentiert. Wir haben Geschichten geschrieben, haben unseren Eltern ständig Briefe geschrieben. Und irgendwie hat er anhand dieses Systems uns auch benotet. Also uns war teilweise gar nicht so klar, dass wir jetzt eine Arbeit schreiben. Haben aber selber super viel Zeit gehabt, um uns auszuruhen, wenn wir fertig waren. Konnten kuscheln oben in so einer Kuschelecke, in so einer Empore, lesen, haben Spaß gehabt. Und ich habe die Grundschulzeit als so wertvoll empfunden. Dieser Lehrer, der so toll war, hat danach nie wieder, das hat er uns, nachdem wir uns nach vielen, vielen Jahren getroffen haben, uns allen erzählt, nie wieder genau so ein Prinzip unterrichtet, weil er so viel Gegenwind bekommen hat. Dabei waren unsere Ergebnisse der Hammer.
Unbedingt. Genau, deswegen, ich bin genau für dieses Individualisieren, was wir eben genau schaffen, indem wir Kindern auch Kraft und Macht geben, weil was zum Beispiel auch ganz viel negativen Stress macht, ist das Gefühl, von außen gezwungen zu werden. Das kann ja jeder bestätigen. Ja? Also wenn man was macht, worüber man begeistert ist und wo man drin aufgeht, da kann man plötzlich die ganze Nacht durcharbeiten und es macht einem Spaß. Wenn aber jemand neben einem steht und sagt, mach, dann fühlt sich das ganz anders an. Und genauso, dass man eben Kinder als Menschen mit Bedürfnissen sieht, die eben und denen zugesteht, dass es vielleicht eine gute Idee ist, jetzt erstmal rauszugehen, sich mal auszuruhen, vielleicht mal eine Hausaufgabe, weil man krank war, nicht nachzuholen, weil das jetzt einfach genau zu viel und kontraproduktiv wäre. Diesen menschlicheren Blick, den wünsche ich mir wahnsinnig in der Schule und ich sehe den an vielen Stellen und dann wiederum kriege ich Nachrichten, da schlackere ich mit den Ohren, dass es sowas heutzutage noch gibt in der Schule. Ich muss gleichzeitig sagen, es gibt die Herausforderung, dass diese Art zu arbeiten auch sehr gut funktioniert mit Kindern, die zum Beispiel Deutsch gut können, die auch aus eher einem gebildeten Elternhaus kommen. Es gibt andere Kinder, die brauchen doch sehr, sehr, sehr viel mehr Führung, weil sie eben wenig Vorbilder haben und so. Und dann ist ein ganz großes Thema tatsächlich die Handy- und Bildschirmabhängigkeit. Mhm. Weil wenn ich Kinder frei arbeiten lasse, die aber eine Computersucht haben, dann grätscht mir diese Sucht da rein. Und selbst wenn die, während ich denen das vorschlage, erstmal leuchtende Augen haben und Lust drauf haben, wenn die dann aber später den Computer da haben, und das ist nun mal eine Sucht, ja, das ist, da kann man sich nicht gegen wehren. Ich meine, wie viele Erwachsene sind süchtig nach etwas? Dann wird es schwierig. Mhm. Und deswegen verstehe ich auch Lehrkräfte, dass sie sagen, ich muss Druck machen, ich muss hier Druck aufbauen, weil sonst machen die gar nichts. Mhm. Und das kann ich echt verstehen.
Ja, absolut. Ja, da prallt natürlich mein Bild von früher auch total auf das heute, muss man natürlich auch sagen. Wir hatten keine Mobilgeräte. Ja. So.
Ganz genau. Und das ist wirklich krass, dass man ab der vierten Klasse ein Gerät in der Tasche haben, was so süchtig macht.
Ja.
Also ich finde auch so erschreckend, ne, wenn man mal auf den Schulhof guckt, die Kinder kommunizieren ja heute mittlerweile fast gar nicht mehr miteinander oder bolzen da mit dem Ball durch die Gegend, sondern die hängen alle nur an ihrem iPhone. Das finde ich schon sehr merkwürdig. Ich würde gerne noch mal auf was anderes eingehen. Du hast nämlich gerade gesagt, ihr konntet auch Pausen machen, im Prinzip so, wie ihr es gebraucht habt. Und Caroline, da hätte ich gerne deine Einschätzung zu, weil das ist zum Beispiel ein Faktor, den eine meiner Töchter total stresst. Die sagt, ja, wir haben jetzt diese Schulstunde gehabt und dann habe ich 5 Minuten Pause. Und in diesen 5 Minuten muss ich in einen ganz anderen Trakt gehen von der Schule, weil da das nächste Schulfach stattfindet. Ich kann nicht in Ruhe aufs Klo, ich kann nicht essen. Und auch in Vorbereitung auf dieses Gespräch habe ich mir nochmal angeguckt, wie ist es zum Beispiel in den nordischen Ländern. Da hast du 60 Minuten Zeit für eine Schulstunde, du hast 45 Minuten Unterricht und eine Viertelstunde hast du eine Pause. Und wie wichtig sind Pausen, Caroline?
Ja, Pausen, das weiß man heute auch eigentlich, das sind wahnsinnig wichtig. Sie sind fast so wichtig wie das Lernen selbst. Also interessanterweise lernt nämlich unser Gehirn in der Pause weiter. Das hat man herausgefunden, dass ich, wenn ich etwas lerne und dann stoppe, mein Gehirn sich noch 5 bis 10 Minuten unterbewusst weiter mit dem Stoff beschäftigt. Mhm. Und dadurch kann ich meine effektive Lernzeit erhöhen, wenn ich oft für kleine Zeitabschnitte lerne und dann dazwischen drin immer Pausen mache. Ist wirkungsvoller, als wenn ich einmal lange lerne und dann eben auch nur diese 5 bis 10 Minuten habe. Und genauso wichtig ist Schlaf. Das ist auch was, was viel zu wenig thematisiert wird. Unser Gehirn kann nur gut lernen, wenn es ausreichend lange schläft. Und vor dem Hintergrund wäre es zum Beispiel auch wichtig, dass wir endlich die Schule später beginnen lassen.
Ja.
Weil nämlich Teenager, das ist biologisch bedingt, da können die nichts dafür, die werden zu Nachteulen. Das ist ganz normal, so wie das alte Menschen im Alter immer früher wach werden, werden Teenager eben zu Nachteulen. Und für die ist es sehr, sehr schlecht, dass die Schule um 8 Uhr anfängt. Das ist eigentlich das, was mich am meisten nervt. Wir haben diese ganze tolle Forschung, ja. Mhm. Das ist Wissenschaft. Das ist ja nicht Voodoo oder Esoterik, sondern das ist Wissenschaft. Das haben wir herausgefunden. Und alle verstehen das und die Schule setzt das nicht um. Und das macht mich wahnsinnig, weil sich wirklich die Noten könnten sich verbessern, allein dadurch, dass wir die Schule später beginnen lassen. Wichtig ist, dass wir Kindern beibringen, wie wichtig Pausen sind. Gerade vor dem Hintergrund, dass unsere Arbeitswelt oft mehr so wird, dass wir uns selbst organisieren müssen. Und deswegen muss ich von Anfang an gelernt haben, wie wichtig Pausen sind und was auch eine Pause ist, was da dazugehört. Ja? Ich sage immer, Pause hat 3 Faktoren. Frische Luft, Bewegung, Lachen. Und wenn die 3 zusammenkommen, dann geht es mir danach 100%ig besser. Ja? Und das kann sein, dass ich die Tür aufreiße und ein Wettrennen ums Haus mache. Automatisch Bewegung, frische Luft und ich habe gelacht, wer als erstes dran da kommt. Ja? Ich kann aber aufs Fenster aufreißen, eine coole Musik anmachen und wir rocken ein bisschen durchs Zimmer. Und wenn ich das 5 Minuten gemacht habe, geht es mir besser. Und deswegen sage ich auch Kindern immer, wenn ich das mit denen mache, fühl mal kurz in dich rein, wie es dir gerade geht. Wie fühlen sich deine Schultern an, deine Stirn? Ja? Wie angestrengt ist dein Nacken? Dann machen wir die Pause und dann machen wir wieder nach der Pause kurz die Augen zu und schauen, wie fühlt sich das denn jetzt an? Und dann sind die immer ganz erstaunt. Wow, was 5 Minuten ausmachen können.
Was würdest du denn sagen, was braucht ein Kind für eine gute Lernumgebung zu Hause?
Also, es braucht keinen Schreibtisch. Es braucht keinen ergonomischen Stuhl. Ich finde, das Wichtigste ist tatsächlich, es braucht nicht alleine zu sein. Sehr, sehr, sehr viele Kinder brauchen bis zum Abitur jemanden, der da ist und schaffen es nicht, alleine zu sein. Gerade vor dem Hintergrund mit der angesprochenen Handysucht. Ich glaube, es ist nicht gut, im eigenen Zimmer zu sein. Da ist so viel Ablenkung, so viel, was man sich anschauen könnte, was interessanter ist als der Lernstoff. Ich finde, die schönste Lernumgebung ist eigentlich, wenn ein Erwachsener da ist und sagt, so, wir haben jetzt unsere Lernstunde. Und die startet vielleicht mit einem coolen Lied. Und dann setzen wir uns an den Esstisch. Ich mache meine Sachen, du machst deine Sachen. Es ist Ruhe. Ja? Ich sorge für Ruhe. Ich mache vielleicht mal mein Handy aus. Es ist aber auch eine begrenzte Zeit. Die dauert jetzt 1 Stunde und nach der Stunde ist die auch vorbei. ich ziehe die jetzt nicht ewig in die Länge, nur weil du noch irgendwas anderes aufhast. Wir versuchen unser Bestes in dieser Stunde und danach sind wir fertig. Und ich habe vielleicht auch einen Timer und achte darauf, dass wir nach 20 Minuten mal eine kleine Pause machen. Mhm. Und sonst bin ich einfach nur da. Ich bin ansprechbar, kümmere mich aber um meine eigenen Sachen. Das heißt, ich bin nicht so mit Argusaugen über dem Heft, weil man arbeitet nicht gern. Das kann man sich ja vorstellen. Selbst wenn ich eine Geburtstagskarte schreibe und mein Mann tritt von hinten an mich heran und beugt sich drüber und guckt, was ich da schreibe, sofort stocke ich und weiß nicht mehr, was ich eigentlich gerade schreiben wollte. Und so ist es für unsere Kinder auch. Ja? Also machen lassen, ansprechbar sein, lieber kurz vorher einmal die Aufgabe durchsprechen und dann machen lassen und auch Fehler machen lassen. Und das ist, würde ich sagen, ja, die schönste Lernumgebung, die man haben kann. Und am allerbesten widmet man sich selber irgendeiner Sache. Und ganz viel lernen die Kinder dann eben auch durchs Nachahmen. Und wenn die sehen, ach, meine Mutter, die sitzt da und die schreibt sich eine richtig gute To-Do-Liste. Und die schreibt nicht nur die To-Dos runter, sondern die sortiert die dann auch. Ja, sortiert die nach besonders dringend oder kann man besonders schnell abhaken oder das ist besonders wichtig. Das ist was Besonderes, wenn ich das bei meinen Eltern sehe und die beste Art und Weise, wie ich das später irgendwann dann auch selber übernehmen werde. Viel besser, als wenn Eltern da sitzen und nur sagen, jetzt organisiere dich doch mal oder das habe ich dir schon dreimal gesagt.
Aber wie können wir denn unseren Kindern zum Beispiel beibringen, das Vokabeln lernen zu lernen oder das einmal eins immer so jeden Tag ein bisschen zu machen? Weil spätestens ist es doch so, von der vierten Klasse auf die weiterführende Schule, dann wird ja oft gefordert, dass die Kinder jetzt einen gewissen Zeitraum am Tag das machen sollen, lernen sollen. Und gerade wenn Vokabeln oder so kommen, ist das ja eine Regelmäßigkeit, die wir einbekommen sollten. Wie bringen wir unseren Kindern das Lernen bei?
Also, das angesprochene Kopfrechnen und Vokabeln ist das Wichtigste, was es gibt. Wenn man das jeden Tag macht, kommt man ziemlich gut durch die Schule. So. Das heißt, das ist erstmal meine innere Überzeugung. Ja? Und ich bin da so klar drin, dass das auch bei den Kindern ganz klar ankommt. Also ich sage, du kannst gerne das Wie und das Wann und das Wo entscheiden. Ob du mit dem Kopf nach unten baumeln, Füße oben auf dem Sofa hängst, um 10 Uhr abends, ist mir relativ wurscht. Aber es wird gemacht. Also das Ob wird nicht entschieden, sondern das ist wichtig. Und das kann ich besser beurteilen, weil ich bin erwachsen und ich habe den Weitblick. Und ich weiß es, dass du dir nur Probleme machen würdest, wenn du es nicht machst. Und ich weiß es, wie gut es ist, wenn man eine gute Schulbildung hat und danach einfach sich entscheiden kann, was man machen will. Und wir wohnen in so einem tollen Land, wo man dann einfach frei entscheiden darf, das will ich werden und das kann man dann auch noch werden. Ja? Deswegen eine ganz tiefe innere Haltung da haben und dann geht es jetzt sozusagen ums Wie. Also für Vokabeln ab Gymnasium, also wenn das Kind aufs Gymnasium geht, hat es ja dann ziemlich schnell auch zwei Sprachen, empfehle ich auf jeden Fall ein digitales Vokabelprogramm. Ich weiß, dass die Anton-App zum Beispiel da eine ganz gute Funktion hat. Da kann man sogar eine Vokabelliste einscannen und die verwandelt die dann direkt in digitale Karteikarten, die in sinnvollen Abständen abgefragt werden. Das ist genial und da würde ich mir auf jeden Fall das zunutze machen und einfach sagen, das gehört dazu, dass du einmal am Tag 10 Minuten deine Vokabeln hier online durchklickst. Kopfrechnen würde ich tatsächlich immer on the go üben. Also kann ich draußen toll üben, ich kann, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe, einfach die Reihen aufsagen, sich gegenseitig Aufgaben stellen, spielerisch, auch ein Kind, das auf dem Trampolin hüpft, einfach Aufgaben zurufen, im Auto, auf langen Fahrten, das wirklich in den Alltag integrieren und einfach immer überlegen, komme ich auf 5 bis 10 Minuten Kopfrechnen. Und das Dritte ist Lesen. Auch super wichtig. Ich würde so lange vorlesen, bis ein Kind selbstständig liest und dann auch einfach darauf achten, hat es heute 5 bis 10 Minuten irgendwas gelesen, kann alles Mögliche sein. Und dieser Dreiklang ist optimalerweise das, was ein Kind machen sollte, damit es dann ganz gut durch die Schule kommt.
Was ich so schön finde daran, also es entsteht ja auch Gemeinschaft daran, also dabei sozusagen. Genau. Also gerade beim Lesen, ich wechsle mich oft ab, dann eins meiner Kinder
liest. Ja, es gibt diese schöne Reihe, erst ich ein Stück, dann du.
Genau. Wir müssen natürlich auch gut drauf sein und dürfen nicht zu fertig sein. Das ist ja auch so eine
Sache. Ja, und deswegen ist das auch so sau schwer, weil ich immer sage, wenn ich bis 5 Uhr arbeite, nach Hause hetze, im Zweifel noch einkaufen muss. Und dann habe ich da ein Kind, was aber auch angestrengt ist, weil es halt in der Schule war und dann vielleicht noch in der Hausaufgabenbetreuung. Und jetzt müssen wir noch ein Erdkundereferat machen.
Ja.
Nee, das ist nicht gut. Da hat keiner die Kraft. Ich sehe das, dass Eltern total angestrengt und überfordert sind. Deswegen sage ich ja, unser Schulsystem passt nicht mehr zu unserem Gesellschaftssystem.
Ja.
Wir haben aber im Gegensatz zu Skandinavien noch nicht die hochwertigen Ganztagsschulen.
Ja.
In Skandinavien gibt es gar keine Hausaufgaben, weil da gibt es ordentliche Ganztagsschulen, da gibt es ordentliches Essen, da gibt es ordentliche Betreuung, da gibt es sinnvolle Aktivitäten. Und da ist der Tag so lang, dass auch die Übungszeit, Hausaufgaben ist nichts anderes als Übungszeit, in der Schule stattfindet, dann gibt es auch nicht den Druck. Deswegen sage ich ja, wir brauchen unbedingt eine Veränderung der Schule. Aber ich kann nicht den Kindern einfach sagen, du musst es jetzt machen. Weil die werden gerade zerquetscht von einer anderen Gesellschaft in einem alten Schulsystem. Und das führt dann zu diesem Streit, Stress und Tränen. Und das wiederum führt nur dazu, dass sie anfangen, Schule zu hassen, Lernen zu hassen. Und das ist das Schlimmste, was passieren kann. Wenn ein Kind Lernen hasst und keine Lust mehr hat zu lernen, dann kann ich ein ganzes Leben kaputt machen. Und deswegen ist es mir damit auch so ernst. Und deswegen finde ich es auch so schlimm, was da gerade passiert. Weil ich einfach so viele Kinder sehe, die prinzipiell den Kopf hätten, alles zu lernen. Und prinzipiell könnte alles aus denen werden. Die sind nicht dumm. Die sind nicht lernbehindert, irgendwas. Und die bleiben Meilen hinter ihrem Potenzial zurück. Meilen. Und das finde ich schlimm und traurig.
Ja,
ich wünsche mir, dass wir da politische Antworten für finden. Aber solange die nicht gefunden werden, kann ich nur jedem Eltern sagen, mach's Beste, was du kannst. So.
Dennoch habe ich jetzt noch mal eine Frage zum Lernen zu Hause. Wir haben es ja eingangs auch gesagt. Manchmal ist das am Esstisch dann so bei vielen Familien, das Kind mag nicht mehr, die Eltern werden ungeduldig, die Kinder verstehen das nicht, wir selbst können das vielleicht gar nicht so gut erklären, was sie machen müssen, wir sind nun mal keine Pädagoginnen und Pädagogen. Wie können wir denn durch so eine Situation als Eltern ruhig durchgehen? Was ist da so dein Tipp? Dass wir unsere Kinder nicht auch noch demotivieren.
Also das Wichtigste ist wirklich, dass man da gar nicht erst reingeht, wenn man gestresst ist. Das funktioniert nicht und das wird dann immer nur schlimmer. Deswegen sage ich immer, wenn du merkst, hier entsteht gerade Streit und Negativität, sofort Abbruch. Weil wir machen dann gerade wirklich nur was schlimmer, als es ist. Das heißt, lieber eine Entschuldigung ins Heft schreiben sagen. Hat nicht geklappt, ging nicht, heute Stopp.
Ja.
Und dann, wenn ich mich stark genug fühle, proaktiv und positiv an die Sache rangehen, mir irgendeine Kleinigkeit überlegen, dass das Kind vielleicht ein bisschen mehr Lust hat, dass es vielleicht merkt, ach cool, Mama, Papa haben sich da irgendwie was für mich überlegt. Ja? Und wenn es ist, dass sie einen Fenstermarker in die Hand drücken und sagen, wir machen das jetzt am Fenster. So. Und danach putzen wir gemeinsam Fenster.
Ja.
Dann ist gleich so ein Gefühl von, wir sind zusammen. Ganz wichtig, auch selber das Handy weglegen. Dass das Kind das Gefühl hat, hier ist jemand gerade mit seinem vollen Aufmerksamkeit bei mir und ist da und will, dass wir hier eine positive, schöne Zeit machen. Wichtig ist immer, ein Auge für Überforderung zu haben. Also wenn ein Kind von einer Aufgabe überfordert ist, dann kann ich machen, was ich will, dann wird das ein Fail werden. Ja? Das heißt, entweder ich muss ihm so viel helfen, dass die Aufgabe machbar ist, oder ich muss der Lehrkraft zurückmelden, dass die Aufgabe zu schwer war und sie bitte differenzierte Hausaufgaben aufgeben soll. Es bringt aber nichts, ein Kind in dieser Überforderung zu lassen, weil da hat genau einen Effekt, es hat keine Lust mehr und wird demotiviert. Was mir auch immer hilft, wenn ich mir innerlich sage, wenn ich dann irgendwie genervt werde, weil der das jetzt nicht versteht oder das nicht kann und tatsächlich vielleicht Druck da ist, weil in 2 Tagen eine Arbeit geschrieben wird, mir innerlich zu sagen, das ist kein Notfall. Ich bin sicher, das ist kein Notfall. Ich kann das handeln. So. Und sich selber so ein bisschen runterregulieren und sagen, das ist hier, das fühlt sich jetzt gerade vielleicht ganz schlimm an, aber es ist ehrlich gesagt aufs Leben gesehen eine Kleinigkeit. Und da wieder so ein bisschen den klaren Blick für zu bekommen und zu sagen, gut, eine verhauene Mathearbeit ist auch nicht schlimm. Mhm. Das ist alles nicht schlimm. Das können wir alles lösen, das können wir alles adressieren. Aber ich sage nochmal, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass mein Kind keine Lust mehr auf Schule hat.
Ja.
Und das ist eigentlich mein Fokus. Ich will, dass mein Kind gerne lernt und gerne zur Schule geht.
Ja, und Caroline, ich würde gerne auch in dem Kontext nochmal von dir wissen, weil ich das auch immer wieder erlebe in den Klassen meiner Kinder, dass Kinder Angst haben, ihren Eltern eine 3 zu beichten. Was würdest du denen nochmal ganz konkret mit an die Hand geben?
Ja, also ich glaube, man muss da wirklich ein bisschen Aufklärung betreiben bei den Eltern, dass sie die Noten nicht so, sich nicht so wichtig und nicht so ernst nehmen. Weil es tatsächlich Momentaufnahmen sind. Es ist auch immer, ein Kind wird einfach an seiner Vergleichsgruppe gemessen. Ja? Und je nachdem, in welcher Vergleichsgruppe ich mich befinde, schneide ich halt gut oder schlecht ab.
Mhm.
Und entscheidend für mich ist tatsächlich eher das Inhaltliche. Also es gibt auch viele Kinder mit Prüfungsängsten. Es gibt auch sehr viele kreative Kinder, die nicht in der Lage sind, die Antwort zu finden, die der Lehrer hören wollte, weil die immer so kreativ und out of the box denken. Es gibt verträumte Kinder, die einfach Aufgaben nicht richtig lesen, obwohl sie alles verstanden haben. Und für mich ist tatsächlich das Inhaltliche wichtig. Habe ich das Gefühl, das Kind hat das verstanden, hat das gelernt. Und wenn ich das habe, dann ist die Note echt total egal. Und wenn ich aber das Gefühl habe, es hat es nicht gelernt, dann interessiere ich mich darüber, wie können wir das jetzt lernen? Weil mir ist es wichtig, dass du das lernst, weil ich weiß, das ist wichtig für dein Leben, das zu können. Und das macht auch Spaß und das ist auch cool, das zu können. Und so würde ich immer hingehen. Das heißt, einfach inhaltlich. Meine erste Frage ist immer, hast du dein Bestes gegeben? So. Und wenn mir ein Kind sagt mit einer 3, ich habe mein Bestes gegeben, dann sage ich, check, mega cool, dann freuen wir uns und essen jetzt ein Eis. So. Also, und wenn aber jemand sagt, ehrlich gesagt nicht, dann frage ich, warum nicht? Ja? Und was war los? Und wie kann ich dich unterstützen, dass du das nächste Mal dein Bestes gibst? Weil ich finde das cool, was gut zu können. Und ich will schon in Kindern das herauskitzeln, diese Lust daran, was richtig gut zu machen und was richtig gut zu können. Und das kommt mir manchmal eben heutzutage auch ein bisschen kurz in der Schule.
Caroline, weißt du, warum ich muss gerade total lächeln, weil ich habe neulich mit meinem Kind eins von deinen Reels angeguckt, wo es darum ging, dass du gesagt hast, dass wir den Fokus darauf richten sollten, was alles schon richtig, richtig gut klappt. Also da ging es irgendwie darum, dass es ein Kind 8 Punkte von 10 Punkten hat, um dann darauf zu gucken, was vielleicht noch nicht ganz so gut lief. Also diesen Fokus zu verändern auf das Positive. Und das hat meine Tochter dann wiederholt und dann irgendwie gesagt, guck mal, das haben wir doch neulich gelernt. Das ist doch so schön, wenn wir die Sachen können. Und hier können wir noch ein bisschen dazulernen. Und da habe ich gedacht, ja, die Kinder verstehen genau, worum es geht. Und oft scheinen wir Erwachsenen das noch nicht
so ganz
verstanden zu haben. Und das
ist zum Beispiel so schrecklich. Ja, und das ist zum Beispiel so schrecklich, wenn ein Kind eine 5 schreibt, dann hat es meistens die Hälfte richtig. Ne? Also wir müssen ja, bei der Verteilung, eine 4 kriegt man, wenn man über die Hälfte richtig hat. Aber die Note 5 signalisiert ja eigentlich, du kannst gar nichts.
Ja.
Und das ist so schrecklich, weil die dann wirklich nach Hause gehen und denken, okay, die letzten 8 Wochen Mathe hätte ich mir schenken können, ich kann gar nichts. Dabei haben sie die Hälfte gekonnt. Sie sind eigentlich auf dem besten Weg. Wenn man schon die Hälfte kann, ja klar, andere konnten halt schon alles, super für die. Aber ich konnte ja schon die Hälfte. Das heißt jetzt noch mal ein paar Wochen mehr und dann hätte ich auch das Ganze gekonnt. Und deswegen wünsche ich mir so sehr, dass wir wegkommen von diesem heute schreiben alle die Mathearbeit. Ja? Weil in dieser Klasse sitzt jemand, der ist schon nach 2 Wochen bereit für die Mathearbeit. Dann sitzen da welche, die brauchen 6 Wochen. Und dann sitzen da welche, die brauchen 10 Wochen. Aber am Ende können sie es alle. Und wieso wir nicht in der Lage sind, diese Individualität anzuerkennen, die wir an allen anderen Stellen, wird die anerkannt. Ja? Jeder, der schon mal bei einer U-Untersuchung war, kriegt vom Kinderarzt gebetsmühlenartig gesagt, Kinder sind verschieden. Sie lernen es zu unterschiedlichen Momenten. Ich bin nur dafür da, um krankhafte Entwicklungsänderungen festzustellen. Ja? Aber ob ein Kind mit 10 oder 18 Monaten läuft, ist völlig wurscht. Und in der Schule sind wir da nicht bereit, das anzuerkennen. Und das würde ich mir so sehr wünschen. Und es gibt eben diese neue Art und Weise, dass man eben Gelingensnachweise schreibt, wenn man dazu bereit ist, dass man sagt, so, jetzt kann ich das, jetzt gehe ich in diesen Arbeitsraum, in diesen Testraum, schreibe meine Arbeit und dann wird auch einfach nur bewertet, ist es mir gelungen oder nicht. Ich muss das gar nicht so genau mit Punkten. Wichtig ist das Inhaltliche. Manche Schulen sind da auf dem Weg, aber manche natürlich auch nicht.
Caroline, wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei dir für deine wirklich tollen Impulse zu diesem Thema. Wer mehr wissen möchte, der guckt einfach auf deinen Instagram-Kanal. Und du hast auch ein Buch geschrieben. Möchtest du das vielleicht nochmal vorstellen?
Ja, das heißt, alles ist schwer, bevor es leicht ist. Da geht es eigentlich um meine gesamte Haltung in Bezug auf Lernen. Ich habe versucht, das ganz kurz, knapp und bündig in ein Buch zu pressen und einen Ratgeber zu haben für Eltern, wie sie ihr Kind möglichst gut durchs Lernen und die Schule begleiten können. Und ja, offensichtlich kommt es auch gut an. Also es ist jetzt halt, glaube ich, seit einem halben Jahr auf Platz 2 der Spiegel-Bestsellerliste und ist ganz erfolgreich geworden.
Das ist ganz, ganz toll. Du machst auch einen wirklich so, so wundervollen Job. Das haben wir auch von vielen, vielen anderen Eltern schon gehört, die dich natürlich kennen. Bitte, ja, behalte deine Kraft und mach weiter so. Und danke wirklich für dein Wirken an dieser Stelle.
Caroline, alles Gute für
sehr
dich.
Sehr gerne. Mach's gut. Danke nochmal für die Einladung und alles Gute für die Menschen, die hier gerade zuhören.
Das war Hey Familie, der Familienpodcast von DM Glückskind. Eine neue Folge gibt es jeden zweiten Dienstag auf dm.de/heyfamilie
und überall, wo es Podcasts gibt.